Guten Morgen, es ist Samstag, der 6. Juni 2026 und ihr hört Nacktes Niveau. Den Podcast für alle Putin-Knechte, Klimaleugner und alle anderen, die nicht nur quer, sondern auch gerade ausdenken können. Mein Name ist schon wieder Paul Brandenburg und auch meine alte Bitte bleibt, die nämlich um den allerkleinsten Teil eures Geldes, denn dieser Podcast hat keine relevanten Werbeeinnahmen oder Sponsoren und darum bitten wir euch wie immer herzlich, haltet uns mit eurer direkten Spende auf Sendung. Nacktes Niveau und die Arbeit unseres Teams sind nur dadurch möglich. So ihr etwas geben könnt und möchtet, geht auch diese Woche bitte auf paulbrandenburg.com/spende und wählt dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Und ich wähle endlich einen Gast, der erstmals hier bei uns im Programm ist. Aus München, Homeoffice-Legende und nur wie so Star Robert Stein. Und aus Kärnten natürlich dabei die schönste Putin-Fan-Knecht-Trollfrau des Ruhrpots, Journalistin, Moderatorin Milena Preradovic. Ich grüße euch hierbei.
Du hast Lumpen-Pazifistin vergessen.
Entschuldige. Tut mir leid. Natürlich seid ihr das auch. So.
Einen schönen guten Tag. Schön, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung. Freut mich sehr. Etwas surreal, auf der Seite zu sein, weil ich euch schon seit hunderten Sendungen verfolge. Und jetzt euch hier zu hören, ist etwas surreal. Aber ich freue mich. Schön, dass ihr da seid auch.
Ja, wie soll es uns denn mit Homeoffice gehen, Robert? Das Gleiche. Ne? Weil wir schon dabei sind, ja. Ich werde euch jetzt hart testen. Weil, ich meine, als richtig üble, antidemokratische Putin-Jünger-Trolls müsstet ihr ja wissen, was jetzt rauskam. Nämlich eine schockierende Information über das dunkle Seelen- und Privatleben des Russen-Diktators oder alles schlimmer. Die Bild hat nämlich enthüllt, was zwei russische Journalistinnen herausgefunden haben. Habt ihr das gelesen?
Ach, ich habe da so einiges gelesen. Also da gibt es jeden Tag eine neue Enthüllung.
Okay, wenn sie so allgemein ausweicht, weiß ich nicht, worum es geht. Das ist schon mal gut.
Ja, wirklich. Nein. Da steht immer irgendetwas Böses über Putin.
Stimmt. Jetzt steht drin, was Putins kleiner Sohn Vanya als liebstes Buch hat und auf welcher Sprache er es liest. Ich verrate so viel, es ist Deutsch. Er hat also offensichtlich zwei Deutschlehrerinnen, die sich um ihn kümmern, die schockierende 8.000 Euro im Monat für ihren Vollzeitjob verdienen. Die Bild entrüstet sich über diese Summe und enthüllt dann exklusiv, welches Kinderbuch Putins Sohn wohl am liebsten mag. Es ist unglaublich. Wollt ihr raten?
Mist. Ja. Ich hab die Überschrift gesehen und hab's nicht aufgemacht. So. Ich habe stattdessen aufgemacht, Timmy ist ein Mädchen.
Jetzt lenkt doch nicht ab. Lenkt doch nicht ab. Herr Stein jetzt zuerst nach der Ablenke von Frau Preradovic.
Der Struwelpeter? Nein. Der Struwelpeter?
Nein. Aber es ist nicht mein Kampf, oder?
Ja doch, der 6-jährige Sohn von Wladimir Putin, mein Kampf für Kinder. Putin hat es extra umschreiben lassen und so ein paar Kuschelfiguren rein. Also, ja, es ist Ottfried Preußlers Räuber Hotzenplotz, also quasi mein Kampf. Weil wir wissen ja, Ottfried Preußler ist ja Nazi. Das ist ja ganz schlimm. Er hat ja das Wort Neger, glaube ich, benutzt. Solche Sachen. Also Preußler ist ganz, ganz schlimm natürlich. Und das schreibt die Bild nicht nochmal, dass das ist. Aber sie bildet dann in diesem Artikel ein Vollcover-Foto dieses Buches ab. Als wenn jetzt also Räuber Hotzenplotz aus allen Kinderzimmern fliegen müsste. Weil der Sohn von Putin es liest.
Oh mein Gott, der kleine Vanya.
Schlimm. Es ist unfassbar. Die nach oben offene Propagandaskala, die hat immer neue Stufen. Ich kann es nicht fassen. Was erlaube Putin?
Tja. So ist es aber.
Putin hat jetzt übrigens auf die Frage nach der russischen Wirtschaft, wie schlecht es da ginge, auf dem Petersburger Wirtschaftsgipfel gesagt, Berichte über meinen Tod sind stark übertrieben. Das ist nach Mark Twain.
Ja, er hat noch Humor und den wird er auch brauchen, den Humor, denn es wird ernst, was Verhandlungen angeht, offensichtlich. Das passt so einige nicht. Volodymyr Zelensky, der allseits beliebte Kokainist aus dem Osten Deutschlands, der hat sich laut BBC nämlich jetzt direkt an Putin gewandt und ein Angesicht-zu-Angesicht-Gespräch vorgeschlagen. Es sei, nach Zitat Zelensky, falsch, weiter zu warten und den Krieg in Europa wieder in den Fokus des der US-Regierung geraten zu lassen. Auch die Welt meint, langsam öffne sich das Fenster. Plötzlich sehe die Bundesregierung Chancen auf Gespräche mit Putin. Die harten Kämpfe der letzten Tage zeigen aber, das dürfe nicht Wochen, sondern Monate dauern. Nichts ohne die Ukraine, keine deutschen Sonderwege, lautet die Devise der Bundesregierung und von Kanzler Friedrich Merz, lieber Robert. Und während alle sich so freuen über mögliche Verhandlungen, da schickt Volodymyr Zelensky zur Feier der Stimmung gleich mal ein paar Drohnen nach St. Petersburg und jagt ein Öllager in die Luft, während dort die St. Petersburger Wirtschaftsgespräche stattfinden. Wie steht's denn nun so aus deiner Sicht um die Chancen auf direkte Gespräche und die Vorbedingungen dafür?
Also dieser Angriff auf die Ölanlagen im Hafen in St. Petersburg, ich habe gerade gestern noch mit Thomas Rüpper darüber gesprochen, als wir die letzte Sendung aufgezeichnet haben, das war schon ein Ding. Also während sich da die wirtschaftliche Elite der ganzen Welt bis auf das kleine gallische Dorf Deutschland da trifft, titelt die Welt, die Ukraine setzt ein Ausrufezeichen. Da dachte ich mir dann auch, okay, das ist auch nett formuliert, wenn man da angreift und gleichzeitig die internationale Gemeinschaft sich in Petersburg versammelt. Also das muss man erstmal hinkriegen. Aber ich halte das momentan für nicht unbedingt möglich. Die Russen sind dermaßen sauer nach den Ereignissen im Donbass vor kurzem in Lugansk, als dieses Schülerheim da bombardiert worden ist. Die Stimmung in Russland ist also, würde ich mal sagen, darf ich das sagen, im Arsch?
Nein,
und,
das ist auf keinen Fall. Das
werden wir okay, ich nehme es zurück, im Gesäß. Und es ist wirklich, also momentan für mich nicht vorstellbar, warum sich jetzt die russische Führung bereit erklären sollte, jetzt plötzlich Verhandlungen anzufangen. Also würde ich mich jetzt echt wundern, wenn da plötzlich so ein bilaterales Treffen stattfinden sollte. Und vor allem wo? Wo wird es dann sein? Wieder in Istanbul, auf neutralem Boden oder... Oder in Potsdam. Also kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen.
Na, da hat Milena Putin ja auch schon gleich gesagt, Selenskyj, und das kann man so deuten, wie Roberts gerade sagt, Selenskyj könne ja gerne nach Moskau kommen. Wohl weißlich, dass Selenskyj ja vielfach abgelehnt hätte, wegen irgendetwas jemals nach Moskau zu kommen. Also das ja. Sieht danach aus, als ob Robert recht hat.
Sagen wir mal so, dieser offene Brief von Selenskyj, dieses scheinbare Angebot, ist ein scheinbares Angebot. Weil was Selenskyj vorgeschlagen hat, ist über eine Waffenruhe zu diskutieren. Und das hat ja Putin mehrfach ausgeschlagen. Also er will keine Waffenruhe. Wenn will Putin Verhandlungen auf der Basis der Alaska-Gespräche mit Donald Trump? Ja? Das will Selenskyj allerdings nicht. Also im Grunde, Putin möchte keine Waffenruhe, weil er befürchtet, dass das zur Aufrüstung der Gegenseite führen könnte. Also dass diese Zeit dazu genutzt würde. Das sagt er zumindest. Deswegen, aber Putin ist durchaus, also ich glaube schon, dass Putin langsam Lust hat, ein bisschen zu verhandeln. Ja, ich glaube nicht, dass es nur eine Provokation war, dass er Gerhard Schröder vorgeschlagen hat. Das hat er möglicherweise ernst gemeint. Ich meine, Gerhard Schröder, gut, kommt aus europäischer und deutscher Sicht nicht in Betracht. Allerdings hätte ich ihn jetzt gar nicht so schlecht gefunden, ja, als jemand, der beide Seiten oder gut kennt oder mit den Europäern. Ja, mein Gott. Übrigens, Viktor Orban ist auch ins Spiel gebracht worden. Ja, das ist unglaublich. Ja, also Viktor Orban ist auch ins Spiel gebracht worden, auch möglicherweise nicht schlecht. Der kennt beide, der kennt auch Selenskyj, der kennt Putin, der hat mit beiden gesprochen. Er ist im Grunde ein Europäer, aber natürlich, die Europäer mögen ihn nicht. Ich glaube auch nicht, dass Europa wirklich oder auch Deutschland, dass die wirklich verhandeln wollen. Ja? Deutschland steht jetzt ein bisschen unter Druck langsam. Die Leute wollen hier auch nicht mehr, dass immer weiter Geld in die Ukraine fließt. Ja? Während hier in Deutschland nur noch gestrichen und gespart werden soll an den Leistungen. Ja? Zum Beispiel Menschen der Pflegestufe 1, denen sollen künftig die 150 Euro für Hilfe im Haushalt gestrichen werden. Hm. Ich meine, jetzt geht es an die Schwächsten, während Geld für die Ukraine nicht diskutiert wird. Also ich glaube schon, dass die deutsche Regierung unter Druck gerät. Hm. Aber das bringt ja nichts viel. Also die Deutschen sagen, ja, die E3, also Deutschland, Frankreich und Großbritannien könnten sich als Vermittler eignen. Also ich meine, von denen ist ja keiner im Ansatz nur neutral. Hat Putin ja auch gleich abgelehnt. Ne? Ja. Also insofern, ich glaube, die Europäische Union oder auch Deutschland wollen überhaupt keine Vermittler. Ich glaube, dass das auch nur vorgeschoben ist, um den Druck rauszunehmen, weil wollten sie einen Vermittler, hätten sie bereits einen vorgeschlagen. Ja. Dann müssten sie sich einfach nur auf einen einigen. Also es heißt immer, Putin rückt keinen Deut von seinen Forderungen ab, aber genauso machen es Ukraine, EU und Deutschland. Also insofern, aber ich denke, es gibt schon vielleicht eine kleine Chance. Ich denke, Putin, der auch immer mehr Druck im eigenen Land bekommt, also die Leute in Russland finden das ziemlich doof, dass der Krieg jetzt auch nach Russland gekommen ist. Da hat Selenskyj recht, wenn er das hat er auch in seinem Brief gesagt. Also ich glaube, es wird auch für Putin Zeit, das irgendwie zu beenden. Allerdings nicht ohne den Donbass. Das kann er nicht, weil das war die Grundvoraussetzung für diesen Krieg, dass die russischsprachige Bevölkerung nach Russland geholt wird.
Das ist natürlich ganz viel Hass und Hetze drin jetzt in dem, was Frau Pederastowitsch schon wieder verbreitet, weil es ist ja
also vollkommen, was,
ja, es ist doch
was?
So, jetzt hören Sie mal, also hören Sie mal zu. Also einerseits natürlich so, dass in Deutschland nicht einfach nur gespart wird, es werden auch bald die Steuern erhöht und zwar ganz erheblich. Das ist schon mal die erste Fehlinformation. Und ansonsten ist es natürlich so, also wenn man sich umhört aus der Ferne in Russland, wenn man beispielsweise Frau Kneißl, die ehemalige österreichische Außenministerin, da hört in ihrem Podcast mit Flavio von Witzleben, dann haben sich die Menschen in St. Petersburg, sagt ja auch Thomas Röper, in der Tat schon in Anführungsstrichen gewöhnt daran, dass man häufig unter Drohnenattacken ist. Auch das macht die Russen mürbe, das ist kein Geheimnis und selbstverständlich baut das auch innenpolitischen Druck auf, da voranzukommen. Das dürfte zweifelsohne so sein. Dass die EU das allerdings trotzdem nicht entspannt sieht, davon denke ich, kann man auch ausgehen. Ich denke, Roderich Kiesewetter dürfte schon um seine Erektionsfähigkeit fürchten, also wenn der nicht mehr im Öffentlich-Rechtlichen sitzen kann und davon fantasieren kann, wie junge Männer im Stahlgewitter an der Ostfront zerschmettert werden, dann kriegt er keinen mehr hoch. Das glaube ich.
Meinst du, dann wird die Oreschnik nicht mehr steigen?
So, meinst du, er ist so schnell? Ja, wir müssen mal Frau Kiesewetter fragen, ob das Oreschnik-Geschwindigkeit ist, der stattfindet. Aber Tatsache ist auch, dass die EU weitermacht und weiter eskaliert. Die Welt meldet jetzt, die EU hat den Weg für ein Vorankommen bei der EU-Mitgliedschaft der Ukraine geebnet. Ihr habt richtig gehört, eine EU-Mitgliedschaft der Ukraine. Das ist nicht der feuchte Traum von Herrn Kiesewetter, sondern jetzt offizielles Programm. Die EU-Botschafter der 27 Mitgliedstaaten leiteten am Mittwochabend den Prozess zur formellen Eröffnung des ersten Verhandlungsblocks in den Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und Moldau ein. Klar, weil so schön ist, gleich die Moldau noch dazu. Das erklärte der zyprische EU-Ratspräsident im Online-Dienst X. Und lieber Robert, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Putin, wenn die Ukraine schon aus der NATO draußen bleibt, was ja erstmal jetzt die faktische Konsequenz ist, obwohl es noch in der Verfassung der Ukraine steht, wird Putin nicht unbedingt die Krimsäckkorken knallen lassen, wenn die Ukraine dann in die NATO kommt. Würde ich jetzt mal als Laie behaupten, oder?
Also NATO auf gar keinen Fall, das ist ein No-Go. Das war ja auch einer der Gründe, warum dann die ganze Geschichte im Donbass eskaliert ist, 22. Aber die EU kann ich mir gut vorstellen, so nach dem Motto, zahlt ihr das mal schön, was da alles kaputt gegangen ist. Kann ich mir vorstellen, dass sich Putin auf da einen Deal einlässt. Aber okay. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, die Ukraine in die EU aufzunehmen.
Was?
Ich frage mich, ob das gut durchdacht ist, wirklich, weil letztendlich dieses Fass ohne Boden, das wäre dann die Wände vom Fass auch noch wegschlagen und das Geld einfach raushauen. Also wie viel haben wir jetzt da überwiesen nach in die Ukraine mittlerweile?
Ja.
Das sind noch 100 Milliarden mittlerweile. Und gestern musste ich lesen, dass in Bonn die Rheinbrücke jetzt gesperrt wird, weil tragfähig ist nicht mehr, war schon länger gesperrt für LKWs, jetzt auch für Fahrzeuge. Also das ist irgendwie wie so ein die Halsaorta, die zugeht in der Bonner Gegend. Da fahren am Tag 100.000 Autos drüber und die müssen jetzt 30 bis 50 Kilometer Umweg fahren. Vielleicht fangen die 2030 an mit dem Bau einer neuen Brücke. Also das
2030 braucht man keine mehr, dann greift Putin an.
Genau, ab 29 sind wir. Also, Robert, und über die Brücke fahren ja auch nur Nazis.
Uns bricht hier quasi alles komplett weg und trotzdem wird das Geld hier mit beiden Händen irgendwo in eine andere Richtung verteilt. Und ich glaube, dass der Druck von der Straße einfach durch die Kraft des Faktischen langsam so groß wird, dass die Stimmung noch mehr kippt. Ich meine, wir sehen es ja jetzt schon auch. Die Ergebnisse der Wahlumfragen sind ja eindeutig, in welche Richtung hier die Leute denken. Aber bis das oben im Establishment ankommt, dauert es wahrscheinlich noch eine ganze Menge. Vielleicht fängt es langsam an, dass das so eintröpfelt bei denen, diese Realität, wie wir auch im UNO-Sicherheitsrat gesehen haben in dieser Abstimmung. Angstgegner Portugal und Österreich in der Todesgruppe haben Deutschland quasi geschlagen, wenn wir im Fußballjargon bleiben.
Ja, da kommen wir gleich zu, ja. Ja, in der Tat.
Aber jeder Fünfte will jetzt übrigens aus Deutschland raus inzwischen, ja. Und die Zahl der Einbürgerungen ist allerdings auf einen Höchststand gestiegen. 14% mehr, also 2025 als 2024. Also sagen wir mal so, der große Protest im Grunde bleibt so ein bisschen aus. Aber die Ukraine zum Beispiel erfüllt ja nicht ein einziges EU-Kriterium.
Also wie? Die maximale Korruption? Check.
Stimmt.
Ja.
Kriegsgeil? Check.
So.
Okay, ja, du hast recht, ne?
Ja. Experimentelle Gengeschichten in Biolaboren? Check. Schon wieder Hass und Hetze. Desinformation von Frau Pederastowitsch.
Es ist wirklich, und es ist absehbar, dass vor allem Deutschland für den Wiederaufbau bluten muss. Ne? Ja. Und gerade Deutschland treibt diesen Beitritt voran. Also, Also irgendwas, das klingt ein bisschen fast schon wie Hochverrat.
Ja, man könnte irgendwie meinen, dass das nicht im Sinne der Insassen ist. Aber gut, damit es auch so weitergeht, macht Manfred Weber, das ist sozusagen der Roderich Kiesewetter für Arme im Europaparlament, der CSU-Mann, dort kräftig weiter und sagte jetzt bei Sandra Maischberger, Europa muss jetzt militärisch zur Weltmacht werden. Weil, ne, wie gesagt, Kiesewetter und seine Oreschnek. Das ist der Plan, aber es läuft nicht gut, beziehungsweise es ist auch die Reaktion darauf, dass US-Präsident Donald Trump jetzt still und heimlich getan hat, das Gegenteil getan hat von dem, was Joe Biden noch, wir erinnern uns, der senile ältere Herr, der als Präsidentenpuppe diente, einige Jahre lang, der hat nämlich angekündigt, Tomahawks in Deutschland zu stationieren, auf Geheiß oder auf Anfrage eben solcher Leute wie Roderich Kiesewetter, man brauche dringend Mittelstreckenverteidigungsfähigkeit mit US-Marschflugkörpern, die Dinger kommen dann von Berlin locker Richtung Moskau, wir ahnen, was zurückkommt und das ahnt eben jetzt auch Donald Trump, der hat nämlich diese Zusicherung einfach wieder gestrichen. Es wird keine Tomahawks in Deutschland geben. Trumps Regierung erklärte, das könnte Russland reizen. Ach was. Und ja, stellt euch vor. Ja, das. Außerdem spricht Trump ja deutlich und weiter über eine Verkleinerung der US-Kontingente in der NATO. Und Robert, du weißt ja aus eigener fachlicher Expertise sehr viel besser als ich oder viele andere. Ich meine, die NATO ohne die USA ist nicht mehr ganz unbedingt so ein Schreckensbild wahrscheinlich für die Russen.
Also welche fachliche Perspektive bringe ich denn da mit hier, dass ich da mal in diesem Laden war, oder?
Naja, immerhin. Also ich meine, die Bundeswehr ist recht NATO-nah, würde ich sagen, oder?
Ja, ja, ziemlich. Aber ich meine, die 12 Jahre, wo ich dabei war, das war ja lange, lange, lange her, in den 90ern. Diese eine kleine Dekade, die da die Welt vom Frieden bedroht war, kurz nach dem 11. September, kurz nach der Wende bis zum 11. September war ich da dabei. Das kann man ja nicht vergleichen.
Es war kein Vorwurf, es war eher
ein Anführungszeichen. Ich wollte es nur mal einordnen, ja, weil das ja in meiner Vita drinsteht. Aber ich glaube, dass diese ganze tektonische Plattenverschiebung, die wir jetzt gerade erleben, die wird jetzt noch so richtig Fahrt aufnehmen. Also die Erkenntnis von Herrn Kiesewetter, von Herrn Weber und all den anderen, die da sich in diesen Sitzen aufhalten, die wird groß werden. Die müssen erstmal verstehen, dass dieses alte Konstrukt, was wir jahrzehntelang hatten, dass das nicht mehr funktioniert. Und auch die Außenpolitik der USA wird sich definitiv komplett neu aufstellen. Das kriegen wir ja alle mit die ganze Zeit schon. Und ich kann mir aber wirklich nochmal, um auf den Dings zurückzukommen, auf diesen Friedensvorschlag, ich kann mir nicht vorstellen, dass da jetzt in der nahen Zukunft irgendetwas in diese Richtung geht, dass Putin jetzt drauf eingeht. Die Hauptprimärkriegsziele sind nicht erfüllt worden, weder eine, was auch immer Entnazifizierung heißen muss, der Ukraine, noch ist der Donbass befreit, wie Sie sich das vorstellen. Also momentan kann Putin ja eigentlich nur verlieren, wenn er jetzt da irgendwelchen Kompromissen zustimmen sollte.
Naja, den Donbass verlangt er natürlich. Also wenn der Donbass den Russen zugesagt wird, dann ist er zu Verhandlungen bereit. Also das ist so ein bisschen der Stand der Dinge.
Was müsste dann noch passieren? Was wird vom Donbass dann noch aufgegeben?
Und die Streichung der NATO-Mitgliedschaft aus der Verfassung der Ukraine hört man ja auch immer wieder. Also das ist das Ziel.
Ja, ja. Ich meine, dass diese NATO-Mitgliedschaft der Ukraine ist, glaube ich, jetzt aber auch in ganz weite Ferne gerückt. Ja. Ich meine, das war auch eine komplett absurde Idee, ja. Und ja, aber erstaunlicherweise kam die ja auch schon mal in den 2000er Jahren auf und wurde dann, man glaubte es nicht, im Grunde von Frau Merkel beerdigt. Da ging es um die Ukraine und Georgien, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Und die hat es damals erkannt, dass das für die Russen nicht hinnehmbar ist. Und dann ist dieser im Grunde längst ad acta gelegte Vorschlag wieder herausgeholt worden und hat dann, ja, das war einer dieser Kriegsgründe. Ich kenne Jean-Claude Juncker, ich habe aber noch nie mit ihm getrunken.
Gut, weil das ist ja genau das Juncker-Ding, nicht? Immer so ein Steinchen rauflegen, gucken, wie weit man gehen kann. Wenn es dann Empörung gibt, zurücknehmen und später kommen wir wieder damit.
Ja, also. Aber man könnte natürlich auch sagen, sollte der Westen vorgehabt haben, eine Art von Krieg zu provozieren, dann wäre das mit der NATO-Mitgliedschaft der Ukraine, sagen wir mal, eine gute Idee gewesen, um das Ziel zu erreichen.
Könnte man so, nicht? Also wenn man Schwobler ist, ja.
Ja, genau.
In der Tat. Mal schauen, wie es weitergeht. Derweil hat ja US-Präsident Donald Trump Ärger auch an anderer Stelle und dem hat er jetzt Luft gemacht, was seine Kriegssituation in Nahost angeht. Die Junge Freiheit schreibt, US-Präsident Donald Trump soll den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu in einem Telefonat am Montag mit harten Worten attackiert haben. Laut zwei US-Regierungsvertretern und einer weiteren eingeweihten Quelle auf die sich das Nachrichtenportal Axios bezieht, soll Trump zu Netanyahu gesagt haben, du bist verdammt verrückt. Du würdest im Gefängnis sitzen, wenn es mich nicht gäbe. Ich rette deinen Arsch. Alle hassen dich jetzt. Jeder hasst Israel wegen dieser Sache. Trump selbst sprach von einem sehr produktiven Telefonat mit Premierminister Bibi Netanyahu. Inzwischen, Milena, hat Trump an anderer Stelle auch bestätigt, dass er das gesagt hat. You're damn crazy. Da scheint es doch zwischen den beiden Kriegskoalitionären Reibereien zu geben. Es scheint dann doch nicht so einfach zu sein mit der Fernsteuerung Trumps durch Netanyahu. Das ist ja der häufigste Vorwurf, den er gerade aus einer MAGA-Bewegung immer wieder bekommt.
Ja, klar, Donald Trump ist richtig sauer wegen der Attacken auf Beirut, ne? Also wegen dieser Anschläge auf auch große Häuser, um Hisbollah-Menschen dort zu töten. Und das ist wieder ein Krieg, den er nicht beenden kann, anscheinend. Ja, das ist also der große Friedensstifter Donald Trump, steht ziemlich nackt da. Und der Iran hat jetzt gedroht, die Verhandlungen mit den USA platzen zu lassen, wenn Israel seine Angriffe ausweitet. Das heißt, das kann er jetzt auch gar nicht gebrauchen. Also gerade hat sich ja auch das US-Repräsentantenhaus gegen den Krieg mit Iran ausgesprochen, mit 4 Stimmen der Republikaner. Ja. Das Problem ist für Trump, dass Netanyahu diesen Krieg braucht, ja, Krieg oder Knast. Das heißt, das ist seine Devise. Und da sehe ich keine echte Chance auf eine wirkliche Ruhe. Und jetzt diese Waffenruhe, die ja im Grunde verlängert werden soll im Libanon. Also die Hisbollah hat ja auch schon abgesagt.
Genau.
Die hat kein Interesse. Also der Hisbollah-Chef Qassim hat gesagt, ein Rückzug seiner Kämpfer aus dem Südlibanon, wie es in der Vereinbarung steht, das käme einer Kapitulation gleich. Israel will seine Truppen auch nicht abziehen und hat wohl auch kein Interesse an einem echten Waffenstillstand, weil Israel einerseits die Hisbollah ja militärisch auslöschen will und weil Netanyahu immer ein bisschen Krieg braucht, ja, Krieg statt Knast. Und aber auch hier ist die Rolle Europas ganz interessant, weil auch Europa diesen Krieg durchaus am Leben hält. Also einerseits beliefert Europa Israel mit Waffen und gibt gleichzeitig dem Libanon 100 Millionen aktuell, um sich vor diesen Waffen zu schützen und die Hisbollah zu bekämpfen. Also dann auch noch Geld für Bürgerkrieg, ja? Was es ja bedeuten würde im Libanon, wenn die libanesische Armee jetzt wirklich gegen die Hisbollah kämpfen würde. Also Europa ist im Zündeln weltweit anerkannt unterwegs.
Tja, ist in der Tat. Und für Trump läuft es nicht so richtig gut mit der Kontrolle und seiner Legacy als Präsident, der immer nur Kriege beendet. Damit ist er ja angetreten mit dieser Ansage. Das kann er jetzt nicht mal auf Geheiß seiner eigenen Leute im Repräsentantenhaus tun. Derweil kann man sagen, läuft es in Amerika auch für die Europäer nicht gut. Robert, du hattest es schon angerissen. Es kam zu einem Schauspiel in New York, da Annalena Trampolina gerade frisch nach dem neuesten Kopfschlag auf ihrer Presidency-Kanzel saß. Sie hatte ja in ihrem Video bei Antritt erklärt, dass es jetzt ein Nude Government in Deutschland gäbe, also eine nackte Regierung in Deutschland. Sie sich sehr freut, jetzt hier diese Funktion zu erfüllen. Jetzt dürfte sie für diese nackte Regierung die Stimmen nackt auszählen. Und es kam dabei heraus, wie du schon gesagt hast, man will Deutschland nicht im Weltsicherheitsrat. Das ist ungewöhnlich, weil seit 50 Jahren tritt Deutschland immer wieder erfolgreich an für einen temporären Sitz im Weltsicherheitsrat. Das sind diese kastrierten so Stühle mit 3 Beinen, wo es kein Vetorecht gibt, aber man darf zumindest mit abstimmen. Jetzt ist man nicht zum Zuge gekommen und sofort hat aber Mr. Wadefuhl, also Wadefuhl, unser neuer Außenminister, ja klar erkannt, wer schuld ist. BBC
ja,
hat es vermeldet. Natürlich.
Natürlich.
Es war nicht der Klimawandel. Es war diesmal nicht die AfD. Nein.
Es war Putin.
Natürlich.
Es waren wieder die Russen.
Aber das war nicht der einzige Grund, ne?
Nicht?
Also Russland hat natürlich Schuld, ja, ganz klar.
Sondern?
Deutschland hatte zu wenig Zeit für seinen Wahlkampf,
ach,
hat er auch
so
noch gesagt.
Okay.
Weil nur 7 Jahre.
Genau.
Also Deutschland hatte nur 7 Jahre Zeit, seit sie sich da beworben haben. 7 Jahre nur, um ordentlich Wahlkampf zu machen.
Gut, aber
die
das
anderen
muss man auch
hatten
verstehen.
Mehr, ja. Also ich denke, der globale Süden, der bei uns ja sonst überhaupt nicht gehört wird, also der Rest der Welt, ja, der hat hier einfach mal klar gesagt, was er von dieser moralinsauren Doppelmoral Deutschlands hält, ja. Und von Wadefuhls Aussagen wie, haltet euch fest, das hat Wadefuhl gesagt, ein Unrechtsregime kann sich nicht auf das Völkerrecht berufen. Aha, also Völkerrecht nur für die Gutenden.
Ja.
Und er merkt nicht mal, wie sehr er alles, also das Völkerrecht und sich selbst ad absurdum führt, ja. Und Deutschland ist, ich glaube, ich in der in weiten Teilen der Welt das hässliche Gesicht, ja, das sich allerdings gerade selbst abschafft. Ne? Das staunt die Welt ja auch.
Aber Robert, ist es wirklich nur Schmäh, also nur Schadensfreude? Ist es nicht auch wirklich die nackte Tatsache, dass Deutschland einfach kein Gewicht mehr hat? Also es ist einfach irrelevant geworden.
Aber größter Zahler der UN, ne? Ja, darf man nicht vergessen.
Das schon, an die UN, ja, weil die Insassen weiter bluten. Aber Deutschland ist ja, wir wissen ja, was passiert, wenn ein deutscher Repräsentant beispielsweise nach China reist. Da freut man sich, wenn der Flughafen noch auf hat und irgendein Gepäckträger vielleicht noch irgendwie einen Schiebewagen rausholt. Aber Robert, es ist ja ein Zeichen, kann man ganz klar sehen, nicht unbedingt der gewollten Erniedrigung, sondern einfach der kompletten Irrelevanz dieses Staates in der Welt, oder?
Die Kraft des Faktischen, ja, wenn die Realität eindringt, wirklich. Also ich finde ja auch bezeichnend diesen Artikel von der BBC, da ist Wadefuhl auf seinem Sitz zu sehen in der UN und nebendran der Sitz neben ihm ist ein wirklich zerrissenes Leder, also wie wenn man in Deutschland da den Sitz am Katzentisch da irgendwie gegeben hätte. Und man darf auch nicht vergessen, dass in dieser Todesgruppe, gegen die Deutschland da verloren hat, da waren so Großgewichte drin für Kirgisistan, Trinidad und Tobago und Zimbabwe. Also die sind jetzt alle da in dem vorläufigen Sitz mit drin im UN-Sicherheitsrat. Und ich meine, so langsam müsste doch bei den Herrschaften dann auch irgendwie so ein bisschen die Realität eindringen ins Bewusstsein, dass man mit dieser moralinsauren Politik einfach nirgendwo mehr anstößt auf der Welt. Also es ist unfassbar. Und vor allem die Gesichter, die sich dann da ergeben haben. Also das war ja beim Moment der Abstimmung. Die Kamera hat zwischen Frau Baerbock und den einzelnen Nationen so hin und her geschaltet. Frau Baerbock in ihrer unnachahmlichen Art, wie sie halt so ist, ne, hat sie das vorgelesen und dann die Jubelstürme bei den Österreichern und bei den Portugiesen und dann die Kamera geht rüber zur deutschen Delegation und dieses Gesicht von dem Außenminister, das war ungefähr genauso süß anzuschauen wie das Gesicht von Kanzler Merz, als der ungarische Ministerpräsident neben ihm stand in der Pressekonferenz und dann erstmal gesagt hat, ey, Moment, ich muss hier nochmal was klären. Also von Ungarn gibt's keine Waffen und Personal in die Ukraine.
Niemals.
Und das Gesicht von Merz war ungefähr genauso in ihrem im Ausdruck wie das, was der Herr Wadefuhl gemacht hat. Also in einem Satz, es ist einfach nur lächerlich, welches Personal wir da aufgestellt haben. Aber hat nicht mal irgendjemand gesagt, jedes Volk hat die Regierung, die es verdient? Also ich habe die nicht gewählt, weißt du?
Habe ich schon mal gehört, ja.
Irgendwann muss doch das dann auch mal durchdringen bei den Menschen. Ja. Aber
gut, dass die Österreicher lachen, wundert nicht. Das ist ein ganz gemeines Volk, die Österreicher. Wenn es den Deutschen irgendwo schlecht geht, nein, liebe Österreicher, ihr müsst keine Hassbriefe
schreiben. Nein, die haben sich gefreut, du schlechter Verlierer.
Ich schlechter Verlierer, ja, weil ich stehe ja für Fritz Merz und sein Regime. Ich war habe geweint hier. Österreich sehr gegönnt, lass mich das nochmal formal feststellen. Und jede Schadenfreude in Richtung Deutschland teile ich sehr, Österreich. Servus. So, jetzt Milena.
Ja, ich glaube nicht, dass es völlige Gleichgültigkeit gegenüber Deutschland ist, weil Deutschland so unwichtig geworden ist. Das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass Deutschland Gesprächsthema ist und auch in den letzten Jahren war. Und auch Frau Baerbock hat einen großen Anteil daran. Ja, ich möchte noch mal kurz daran erinnern, dass sie mit ihrer feministischen Außenpolitik, als sie noch Ministerin war, da hat die ja so Sachen gemacht, dass die ja international auf Konferenzen wurden Delegationen ausgeladen, wenn sie nicht divers und paritätisch besetzt waren.
Ja.
Also die Kommissionen durften und Delegationen durften nicht die Leute schicken, die sie wollten, sondern das musste nach Frauen, Männern und was auch immer noch dort drin war, ja, ganz divers irgendwie aufgeteilt sein. Solche Sachen hat die gemacht. Das hat die Welt ja auch nicht vergessen. Damals haben die sich alle an den Kopf gefasst. Oder wie Frau Baerbock überhaupt an diesen Job als Facility Managerin der UNO gekommen ist. Ja?
Also, ja, ich meine, die da war,
ja, nee, es war eine Frau namens Helga Schmidt, glaube ich, hieß die, eine erfahrene Diplomatin, die sollte dorthin kommen. Und dann kam Frau Baerbock und hat die weggewischt. Das fanden die anderen, glaube ich, auch nicht so toll. Und dann haben sie natürlich ein Jahr lang Annalena Baerbocks Englisch ertragen. Ja? Also ich kann mir schon vorstellen, dass es sehr, sehr viele Gründe gibt, den Deutschen diesen Sitz zu verweigern. Weil wer weiß, vielleicht schicken die dann plötzlich Annalena Baerbock in den Sicherheitsrat. Ja? Das muss schon verhindert werden.
Das ist allerdings eine New Fear Unlocked. Das ist eine Angst, die ich bisher noch nicht hatte. Danke, Milena. Eine Trampolina im Sicherheitsrat. Sicherheitsrat. Hau, okay, dann werde ich jetzt doch noch Duma. Aber es läuft da insgesamt nicht gut für BlackRock Fritz und sein Regime. Er hat es nicht leicht. Robert würde jetzt der Österreicher sagen. Er hat es nicht leicht. Er ist als Lügenfritz jetzt sogar im US-Außenministerium angekommen. Also wir erinnern uns, es gibt die unglaubliche Peinlichkeit, dass ein Heilbronner Staatsanwalt einen Bundesinsassen tatsächlich per Strafbefehl knechtete, weil er den lügnerischen Berufslügner BlackRock Fritz einen Lügenfritz nannte. 2000 Euro sollte er dafür zahlen. Es wurde rechtskräftig, ich glaube mangels Einsprache, ohne Zutun des Lügenkanzlers, ganz wichtig, weil natürlich das besondere öffentliche Interesse an der Verfolgung dieses Terroristen bestand. Ich meine, dass man den Mann nicht erschossen hat, kann er noch als Zeichen der unglaublichen Mitfühlbereitschaft dieses Regimes nehmen. Und diese Tatsache, dass die Heilbronner Staatsanwälte jetzt wegen eines Facebook-Postes Lügenfritz das taten, fiel nun der Unterstaatssekretärin im US-Außenministerium Sarah Rogers auf, die dann postete, ein Argument, das ich oft höre, ist, gibt Deutschland doch etwas Freiheit, was aufgrund seiner besonderen historischen Situation, wenn es darum geht, Zensur zu geißeln. Daraufhin antwortete dann ein offizieller Account der französischen Außenvertretung, wer ist denn dieses Wir? Also im Original schrieb Sarah Connor Rogers von Wir sollten das. EU-Länder bräuchten jetzt niemandes Erlaubnis mehr, um ihre eigenen Gesetze anzuwenden. Es ist ein weiteres Argument, das wir hören von Staaten, die Europas Souveränität nur einschränken wollen. Darauf reagiert wieder Sarah Connors auf diese französische Meldung und teilt den Franzosen mit, es tut mir leid, aber sie kontrollieren diese Konversation schon lange nicht mehr, und sagte dann wörtlich, dass der erste Zusatzartikel der US-Verfassung den Schutz für die amerikanischen Bürger und auch dieses demokratische Grundrecht darstellt. Und so etwas wird von euch nun sanktioniert. Das sei ein pathetischer Versuch ausländischer Bürokraten, die Meinungsäußerungsrechte einzuschränken, die Trump-Regierung nicht akzeptieren würde. Also man könnte sagen, über wenige Züge hat es Lügenfritz geschafft, also in eine internationale Eskalation zu werden. Robert, ich kann mir jetzt nicht ganz vorstellen, was da noch fehlt, um die Blamage zu perfektionieren. Also er steht mit runtergelassenen Hosen auf der Bühne. Man sieht, da ist nichts, aber er will auch nicht abtreten.
Das ist das Erstaunlichste, ne? Nachdem man ihm ja auch schon den Mantel gereicht hat so langsam. Ja, er ist jetzt noch nicht ganz raus aus dem Rennen, aber man will ihn ja in die Wüste schicken. Haha, kleines Wortspiel. Also in die Geschichte ist er auf jeden Fall jetzt schon eingegangen als der unbeliebteste Kanzler weltweit. Also das muss man auch erstmal schaffen, da hat er den Weltrekord ja schon gerissen. Aber dass er es wirklich schafft, jede Woche für neue Schlagzeilen zu sorgen, aufgrund seiner verbalen Tollpatschigkeit einfach auch, das ist wirklich außergewöhnlich. Also Merkel hatte da wirklich recht, da muss ich ihr auch nachträglich recht geben, der kann es einfach nicht. Wenn man dann schon in jedem dritten Satz sagen muss, ich bin der Bundeskanzler, damit man überhaupt erkennt, mit wem man es da zu tun hat, den nimmt doch erstens im eigenen Land und zweitens im Ausland gar niemand mehr ernst. Und ich finde, das soll jetzt auch nicht beleidigend wirken, man sieht es ihm auch irgendwie an, in seiner Physiognomie, in seinem Gesicht, da macht sich dann so diese Erkenntnis ist langsam breit, ich bin hier offensichtlich auf dem falschen Posten, und irgendwie wird das nicht gut ausgehen. Also ob da jetzt Neuwahlen kommen oder ob der einfach dann einen Königsmord sterben wird, politisch, das weiß ich jetzt noch nicht, aber die Geschichte Friedrich Merz geht nicht gut in die Geschichte der Deutschen ein, das ist jetzt schon sicher.
Meinst du, das weiß er? Glaubst du wirklich, er weiß das, oder ist er einfach nur zerknirscht, weil er so ausgelacht wird?
Offensichtlich ist das Ego von diesem Menschen so anders gestrickt, oder sein Ego hat ihn bisher gehindert, da diese Erkenntnis zu haben. Also eigentlich ist es traurig, das beobachten zu müssen, weil wenn wir andere Politiker anhören, die können ja wenigstens noch irgendwie Sätze raushauen, ohne dabei gleichzeitig die halbe Welt zu beleidigen. Aber das schafft er offensichtlich nicht. Also das ist wirklich eine Fettnäpfchen-Olympiade, die er jede Woche macht. Und kein Wunder, dass sich die anderen da langsam irgendwie umorientieren wollen. Aber ob das wirklich dieses Jahr noch passiert, boah, das ist schwer zu sagen.
Ich hätte da gerne noch was zur Lügenfritz-Affäre gesagt, weil die auch so innenpolitisch oder besser gesagt im Land ganz interessant ist, weil dieser Strafbefehl, der fliegt der Staatsanwaltschaft Heilbronn gerade so richtig um die Ohren. Ja? Also da passieren mehrere Sachen. Also Markus Heinz, der Anwalt, hat eine Selbstanzeige bei der Staatsanwaltschaft in Köln erstattet, weil er Merz mehrfach als Lügenfritz bezeichnet habe und das auch weiter tun werde. Ja. Also, er wolle das jetzt ein für alle Mal geklärt haben. Dann gibt es andere Rechtsanwälte, die bereiten eine Klage wegen Verfolgung Unschuldiger gegen die Staatsanwaltschaft vor. Ja. Und die CDU, die ja ausnahmsweise mal nichts dafür kann, die kriegt jetzt Schiss. Und jetzt sprecht ja General Linnemann, also Merzens General Linnemann vor, und fordert lautstark die Abschaffung des Paragraphen 188, Politikerbeleidigung. Also derselbe Linnemann, der dagegen gestimmt hat, als die AfD das wollte. Ja. Und diese Staatsanwaltschaft Heilbronn, die sind zu piepen. Ich meine, erstens, was ist an Lügenfritz falsch? Also Merz, dass Merz gelogen hat, ist offenkundig, bei so gut wie jedem Wahlversprechen. Und Fritz heißt er auch, ja. Das ist der Staatsanwaltschaft aber völlig egal, weil die sagt, es geht nicht um den Wahrheitsgehalt, nur um den Gesetzestext. Da habe ich zum ersten Mal gedacht, hä? Und das geht aber noch absurder. Die sagen auch, die Äußerungen Lügenfritz und Lackaffe seien geeignet gewesen, bei Gleichgesinnten weitere negative Vorbehalte bzw. Aggressionen zu schüren. Also die personenbezogenen Kommentare gegen Friedrich Merz unter dem Post hätten sich wechselseitig hochgeschaukelt. Mhm. Und aus diesem Kontext schließt die Staatsanwaltschaft auf die Strafbarkeit der Aussagen. Ja. Erst in diesem Wechselspiel seien die beiden Begriffe geeignet gewesen, das Vertrauen in die Integrität des Opfers zu erschüttern. Das heißt, im Umkehrschluss, hätte niemand kommentiert, wären Lackaffe und Lügenfritz in Ordnung gewesen. Das ist so absurd. Also die drehen komplett frei dort.
Nein, das ist die Ehre des Führers. Also was Sie nicht verstehen wollen, Frau Preradovic, ja, es geht hier einfach darum, dass hier kein Defätismus einkehrt und die Insassen nicht meinen, sie hätten am Ende noch irgendwie das Recht auf eine eigene kritische Meinung. Die Botschaft ist ja wohl vollkommen klar. Denn was mit denen geplant ist, das haben wir ja auch schon im Januar gelernt und damit sind wir beim nächsten Fettnäpfchen, das Fritz Merz nicht auslässt, weil wir wissen ja seit Januar, dass die deutschen Männer eigentlich gar nicht mehr aus dem Land dürfen. Also offiziell nur die bis 45, aber auch die bis 70 sind eigentlich mit einem Bein im Gefängnis, weil der Bundeswehrverband will ja das wehrpflichtige Alter bis 70 raufsetzen, wissen wir auch. Und eigentlich müssten die sich immer abmelden, wenn sie länger als 3 Monate aus dem Land sind. Ihr erinnert euch. Das hat dann das Bundesverteidigungsministerium per Federstrich einfach ausgesetzt und hat beschlossen, nein, per Allgemeinverfügung, wir wenden das Gesetz nicht an. Jetzt hat sich dummerweise, der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages gemeldet und sagt, das ist leider verfassungswidrig. Also, es ist verfassungswidrig, dass eine Behörde...
Nee, Sie sind nicht zuständig.
Deswegen ist verfassungswidrig. Die Behörde hat per Allgemeinverfügung ein Gesetz in toto ausgesetzt. Das darf sie nicht. Das dürfte das Bundesverfassungsgericht. Aber ein Gesetz einfach nicht anwenden, weil das Gesetz es nicht vorsieht, dass die Behörde es einfach aussetzt, das geht nicht. In einem 13-seitigen Papier hat deswegen der Wissenschaftliche Dienst, ich glaube auf Antrag einer Linkspartei Abgeordneten, das festgestellt. Wir halten also fest, sie haben erst das Gesetz geändert, behauptet, upsi, das haben wir nicht gesehen. Das war ein Fehler, wir haben alle eingesperrt, aber wir haben es uns nicht gemerkt. Dann haben sie unter Bruch des Grundgesetzes, was ja, da sind sie mit den Reichsbürgern einer Meinung, offensichtlich keine Verfassung ist, offensichtlich ist egal. Ja, haben sie einfach ausgesetzt und jetzt schießt ihnen, also während sie quasi die kriegerische Zukunft Deutschlands mähen, da pinkelt ihnen der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages an den Amboss. Auch da wieder, Robert, kann man sich als Regierung noch inkompetenter blamieren. Ich meine, diese ganze Nummer, wer das glaubt, ja, wer das glaubt, der kauft auch diesem netten Herrn am Hauptbahnhof die Brooklyn Bridge ab.
Ich meine, diese ganze Debatte um die Wehrpflicht und ob da jetzt dann im Verteidigungs- oder wie heißt es dann im Ernst? Sicherheitsfall heißt es, glaube ich, gell? Sicherheitsfall, Verteidigungsfall. Ob das dann wirklich umgesetzt werden kann, steht da sowieso auf einem ganz anderen Blatt. Ja? Was wir hier sehen, ist in meiner Wahrnehmung eine permanente Verschärfung auf diese Eskalation, die jetzt hier vorangetrieben wird. Ich meine, ihr kriegt das ja auch überall mit. Die S-Bahnen fahren in Flecktarn. Du hast Werbung an allen Ecken und Enden, die Bundeswehr-Jugendoffiziere kommen in die Schulen hinein. Also alles das, was in den 90er Jahren oder den 80er Jahren noch verboten war, das ist jetzt alles vorbei. Jetzt wird hier nicht nur verbal aufgerüstet, sondern auch faktisch in unserer Gesellschaft ganz einfach. Und diese Posse da um diese Abmeldepflicht, das ist ja nur ein weiteres Beispiel dafür. Also was ich jetzt gerade so wahrnehme, ist eine komplette Umkehr von allem, was wir jahrzehntelang in Deutschland hatten. Nie wieder von Deutschland soll Krieg ausgehen, aus bekannten Gründen unserer Geschichte eben. Und das scheint jetzt alles obsolet zu sein, weil Putin gleich Hitler, also ist das alles ist legitim, was in diese Richtung geht. Also ich bin sprachlos eigentlich, wie sich unsere Gesellschaft innerhalb von kürzester Zeit so verändern konnte, aus einer eigentlich durchweg pazifistischen Gesellschaft, die mit der Rolle von Deutschland als Vermittler und auch als Friedens quasi Hort in der Welt gegolten hat, dass wir jetzt zu den größten Bellizisten gelten und Schreihälse wie Kiesewetter und Weber und wie sie alle heißen, wie wir schon genannt haben, dass die letztendlich die Schlagzeilen anführen, das ist ein Unding. Das ist wirklich ein Unding. Ich schäme mich dafür wirklich, da zuschauen zu müssen, wie das voranschreitet.
Aber das hat natürlich System. Also ich habe diese Woche bei Punkt Preradovic ein Interview zu diesem Thema gemacht, zu diesem neuen Kriegsvokabular, also zu dem Neuen und dem Alten, was ja die Debatte beherrscht gerade mit Leo Ensel, dem Konfliktforscher, der ein Wörterbuch der Kriegstüchtigkeit geschrieben hat. Das sind unglaubliche Sachen drin. Also sie wollen jetzt, also das ist ganz systemisch aufgebaut, ja. Woke und wehrhaft sollen wir jetzt sein. Also sie wollen sie, ja, es gibt sogar jetzt also nachhaltige Bundeswehr, nachhaltige Kriege. Sie verkaufen das, ja, und weißt du, was es wirklich gibt?
Nein.
Wie sie die jungen Woken motivieren wollen?
Nein.
Dass sie Queerfeld einmarschieren.
Ach komm, jetzt übertreibst du.
Nein.
Da nicht. Das will ich sehen, bevor ich das glaube.
Nein, ich
fürchte,
nicht.
Es ist plausibel, was du
Queerfeld
sagst.
Queerfeld ein sollen sie marschieren. Ja, das wird gerade, ja, und was eigentlich eins der schlimmsten Geschichten ist, dass man uns die ganze Zeit inzwischen erzählt, dass wir gar nicht mehr im Frieden sind. Ja,
ja, das ist schon eine
Weile
so.
Wir sind in der Vorkriegszeit, es geht immer weiter, ja. Wir sind in der Grauzone, in der Vorkriegszeit. Morgen kann es schon so weit sein.
Stimmt, ist noch kein Krieg, aber es ist auch kein Frieden mehr.
Genau, und wenn dann bald, ne, dann fast Krieg und dann Krieg, dann wundert sich keiner mehr.
Ja.
Also so, ich möchte die Leute nur aufrufen, dass sie diese Gehirnwäsche merken, wenn diese Sachen, und wir müssen aufpassen, wir gewöhnen uns nämlich dran. Nee, ja? Also,
nur alte, rassistische, sexisten Nazi-Männer wie ich, die so binär denken, weil so, die so glauben, es gibt kein bisschen Schwangerschaft oder ein bisschen Krieg oder so. Das sind so Menschen, die so simpel binär denken wie ich, wo das dann 0 und 1 ist, die glauben natürlich, ist kein Krieg. Aber das müssen wir uns dann verabschieden. Und dabei helfen uns ja die Medien, da haben wir ja Glück. Also nicht alle verbreiten Hass und Hetze wie Frau Preradovic hier und Desinformation.
Also, was hast du heute?
Es gibt ja auch Medienkonzerne wie den Axel Springer Konzern. Das wollte ich euch nicht vorenthalten. Der Axel Springer Konzern hat jetzt nämlich einen Preis verliehen an die Person des Jahres. Die haben in ihrem Hauptquartier, oben in der Axel Springer Lounge, in so einem holzgetäfelten mit Ölgemälden hängt, da dürfte ich auch mal rein, als ich noch zu den Guten gehörte.
Ja, ich war auch mal da.
Ja, nee, also wir waren alle immer wichtig und toll, Frau Bajadowitsch natürlich in der Tat toller als ich, wichtiger, was du natürlich immer noch bist. Und dahin haben sie jetzt eingeladen, und zwar Germany's Top 50. Ja, Germany's Top 50, um eine Person des Jahres auszuzeichnen. Und da zeichnet der Medienkonzern Axel Springer, der gerne ja von der Regierung mit Werbung finanziert wird, den Innenminister Alexandra Dobrindt aus.
Ja.
Das kann man sich nicht ausdenken. Und dann tritt aber da auf die Bahnchefin, also die Angestellte von Herrn Dobrindt, um dort zu erklären, bei Dobrindt treffe Wille auf handwerkliches Können und die Auszeichnung sei eine ganz tolle Idee. Ich meine, Circle Jerk nennt der Amerikaner so etwas, wenn sich Herren im Kreis aufstellen und sich gegenseitig den Schritt schamponieren. Und das ist unfassbar, oder? Darüber berichten die dann mit
Videos. Ja, klar.
Entschuldigung.
Die nehmen ja auch Orden von der Ukraine an. Was wundert dich eigentlich noch?
Das stimmt. Ulf Poschi Porsche, herzliche Grüße an dieser Stelle an den Mann mit dem kleinsten Porsche der Welt und dem drittklassigen Propagandaorden der Ukraine. Während die das machen, gibt es ja einen Ableger von Axel Springer, der heißt News, und der trollt sehr erfolgreich. Sehr erfolgreich, kann man sagen, die Gegnerschaft. News berichtet jetzt über News. News hat etwas völlig Normales gemacht. Werbung geschaltet bei der Berliner Verkehrsgesellschaft BVG. News wird mit dem Satz morgens um 6 schon wissen, was einem abends um 8 verschwiegen wird. Der Spruch zielt unverhohlen auf die Tagesschau und den öffentlichen Rundfunk.
Der ist aber schön, der Spruch.
Absolut.
Ist richtig genial. Ja.
Die BVG hat in den vergangenen Jahren Diversity-Kampagnen unter ihrem Slogan "Weil wir dich lieben" geschaltet. Nun sieht sie sich einem existenziellen Shitstorm ausgesetzt, in dem ihr vorgeworfen wird, durch die Annahme der News-Werbung Partei zu ergreifen. Und Robert, es geht ja so weit, dass in Berlin hinter diesen BVG-Bussen mit News-Werbung mittlerweile Leuchtschildautos hinterherfahren, Lastwagen von Kampakt bezahlt, einer linksradikalen Nicht-Regierungsorganisation, die da hinterherfahren und dann ja Hass, Hetze, Nazi und alle möglichen Beschimpfungen Richtung News losballern. Das ist ja, mir fällt schwer, nicht zu glauben, dass die nicht mit News unter einer Decke stehen. Weil ich meine, man muss nicht Experte für den Streisand-Effekt sein, wenn man sich sagt, mehr Werbung kann sich Julian Reichelt doch nicht wünschen, oder?
Mehr Werbung geht ja eigentlich gar nicht, oder? Also warte mal, die fahren hinter den Bussen her oder den Zügen her, wo diese Werbung von News da über den Eingängen dran ist?
Nee, die fahren hinter den Bussen her, also das sind Doppeldeckerbusse, die großen hohen Busse, die durch Berlin fahren. Ja. Die werden verfolgt von einem Auto mit so einer Leuchttafelseite. Da ist das ganze Lastwagen, dessen ganze Seite mit irgendwelchen LEDs bespielbar ist. Und da steht dann im News-Stil in der Schriftart halt drauf, News ist rechts-rechts-Nazi, rechts-rechts-Hetze, Sexisten und so. Und damit lassen die diesen Bus verfolgen durch die ganze Stadt.
Ja, die müssen doch die Steuergelder irgendwo unter das Volk bringen. Ja? Die müssen doch sagen, hey, wir haben das Projekt gemacht. Weißt du, so solche.
Ja, das ist wirklich real.
Also, du hast es doch gerade angesprochen, Streisand-Effekt, ja. Als Barbara Streisand versucht hat, das Bild von ihrer Strandvilla da in Malibu zu verhindern, hat es erst so richtig losgeschlagen, ja. Und genauso ist es doch hier auch. Also wenn da jemand mit so einem riesen Schild, mit so einer Leinwand beweglich durch die Stadt fährt, da kommt doch irgendwann der Dümmste auch noch drauf, da irgendwann mal vielleicht doch zu gucken, was ist denn News eigentlich, wenn er es noch nicht gehört hat, ja. Also ich meine, das beste Beispiel für eine Negativkampagne, dass sie genau das Gegenteil von dem erreichen, was sie eigentlich wollen, in meiner Wahrnehmung.
Ja. Der steht dann morgens um 6 schon Lüge und Hetze verbreiten, aber original im News-Stil. Und das lassen die dann auch noch von Reportern fotografieren und die packen es wieder in die Regimezeitung. Also ganz ehrlich, das ist ja fast ein Beweis dafür, dass Julian Reichelt bezahlt wird von Tagesspiegel und Co. Dann wird er nicht. Ich nehme das offiziell zurück.
Nein.
Aber das ist die geilste, gelungenste Werbekampagne des Jahres garantiert. Glückwunsch an News dazu. Das ist, wie Martin Sellner immer wieder sagt, es ist erstaunlich, mit was für Gegnern wir uns eigentlich befassen müssen. Also diese Form von Dummheit ist schon ganz besonders.
Ja, die Frage ist, wie lange News sowas machen darf und so wie lange wir senden können. Wir müssen unbedingt über den European Democracy Shield reden.
Unbedingt. Die können wir gerne tun. Da gibt es mehr als guten Grund dazu. Das sagst du jetzt anlässlich welches Ereignisses genau?
Naja, weil das jetzt beschlossen wird oder jetzt rausgekommen ist. Also, oder
naja, über den haben wir schon ganz oft gesprochen. Also der ist ja im letzten Jahr geplant. Wir haben ihn vielfach vorangekündigt. Jetzt ist dann die Kommission gegründet worden, die das implementieren soll. Das war, glaube ich, vor 3 Monaten. Und nun wird es dann scharf geschaltet in seiner in seiner Finanzierungsetappe.
Milliarden Euro an Steuergeld werden die in Medien pumpen, in vertrauenswürdige, ausgewählte Medien. Es werden extra noch Journalisten auch noch bezahlt, um dann das Archiv der Regierungswahrheit zu erschaffen, ja. Und was das Schlimmste ist im Grunde, dass sie die Algorithmen der sozialen Plattformen so ändern, dass wir draußen sind und sie ganz vorne.
Aber das haben wir letzte Woche schon berichtet.
Ja, mit den Algorithmen haben wir berichtet, das stimmt. Aber ich glaube, das Archiv der Regierungswahrheit war noch nicht dabei.
Man kann es auch nicht oft genug sagen, denn
mir macht das wirklich Sorge. Ja? Ja. Also mich hat TikTok jetzt komplett rausgeschmissen, gesperrt, gelöscht. Wir haben meinen Account einfach gelöscht.
Komplett weg?
Der ist komplett weg. Und das Einzige, was ich dort gemacht habe, ich habe Shorts aus meinen Videos gesendet. Also aus meinen Videos, das sind regierungskritische Leute, die ich einlade, aber meistens absolute Fachleute, das heißt meistens immer. Und da ist bestimmt nichts Verfassungsfeindliches drin. Aber TikTok hat meinen Account gelöscht.
Ja doch, die Realität ist einfach rechtsradikale Hetze. Das müssen wir akzeptieren.
Und nur, das ist jetzt wirklich schon wieder eine neue Eskalationsstufe. Ja. Und deswegen ist es so wichtig, das immer wieder zu erwähnen. Sorry, wenn ich redundant werde.
Nee, das ist in der Tat wichtig. Und es mag ja den einen oder anderen geben, der vielleicht nicht jede Episode Nacktes Niveau immer pflichtschuldig so hört, wie er es hören muss. Weil weder sind wir zwangsfinanziert, noch habt ihr irgendwelche anderen Verpflichtungen, das zu tun. Sie werden radikaler, sie werden extremer in jede Richtung. Das hat ja dieser Tage auch gezeigt, was dem Bundessprecher der sogenannten Identitären Bewegung Maximilian Merkel passiert ist. Der hat ja wahrscheinlich, ich unterstehe dem das jetzt einfach mal, wissentlich, was ihn da erreicht oder was ihn da ereilen wird, versucht über Södolfs des letzten Herrschaftsgebiet auszureisen, von München nämlich nach Porto und wollte dort ins Flugzeug steigen. Das gelang ihm nicht. Die Bundespolizei hat ihn gestoppt und hat ihm einen Stempel Ausreiseverbot in den Reisepass gestempelt.
Den gibt es tatsächlich, den Stempel, gell? Ich habe es gesehen, das Bild.
Wusstest du auch noch nicht?
Nein, ein Ausreiseverbot.
Ja, da müssen wir uns dran gewöhnen. Es war noch kein Adler auf irgendwelchen Kreuzen drauf zu sehen, aber ich meine, Das ist, ich war auch überrascht, denn der Stempel hat mich überrascht. Er hat es dann trotzdem geschafft. Merkel hat sich nämlich einfach gedacht, ist ja Schengen und ist mit dem Auto nach Porto gefahren. Das hat
22 Stunden, ja.
Ja, Hut ab. Kam dort in einer Frische an, dass ich mir denke, gut, wahrscheinlich werde ich einfach alt. Früher konnte ich das vielleicht auch. Sprang dort dann auf die Bühne und sprach beim Remigrationsgipfel. Und der Remigrationsgipfel hat denn auch die Gemüter erregt. Die Welt berichtet, AfD-Politiker besuchen internationalen Remigrationsgipfel. Mehrere der AfD hätten dort teilgenommen in Portugal und seien vom österreichischen Rechtsextremisten Martin Sellner empfangen worden. Der habe das mitorganisiert. Sellner beziehe auch Staatsbürger mit Migrationshintergrund in sein Konzept ein, wenn diese sich nicht assimiliert hätten, also sein Remigrationskonzept. Das Bundesverwaltungsgericht sieht in seinen Ideen einen Vorstoß gegen die vom Grundgesetz geschützte Menschenwürde. Die Welt, kann man ja mal verwechseln, bei der Gelegenheit nochmal melden. Man hat dort dann in Porto ein neues Produkt vorgestellt, eine neue Aktion vorgestellt, nämlich Save Europe Act. Das ist eine Aktion von Martin Sellner und Eva Fladingerbrück und anderen, die zum ersten Mal ein Instrument der EU nun gegen die EU selbst wenden möchte. Denn die EU sieht ja vor, dass Bürger so Bürgerpetitionen einbringen können, mit denen sich dann die Europäische Kommission beschäftigen muss, wenn die 1 Million Teilnehmergrenze überschritten wurde. Man will jetzt die Kommission damit dazu zwingen, dass sie sich mit dem Grundprinzip der Remigration beschäftigen muss und das zum Thema auf die Tagesordnung setzt. Ich glaube, 200.000 Stimmen kamen in den ersten 2-3 Tagen schon zustande, sodass die Millionengrenze in greifbare Nähe rückt. Ich habe dann Martin Sellner mal gefragt, so unter 4 Augen, welche er die Erfolgschancen denn sieht, wenn Uschi von der Lügen das auf den Tisch bekommt. Und er war sich der Tatsache bewusst, dass die Kommission dem wahrscheinlich nicht positiv gegenübersteht.
Also gerade sind es 227.308, nein, sogar schon 9 jetzt. Ja. Der Zähler klickt nach oben und der nächste Milestone ist 500.000. Das wollen sie also demnächst erreichen. Ich meine, das ist ja auch eigentlich ein vernünftiges Anliegen, oder? Ein Mandat für ein souveränes, freies und sicheres Europa, das wünschen wir uns doch alle. Sind wir doch mal ehrlich, das hat sich bestimmt nicht zum Besseren getan in den letzten Jahren, was dieser Fall aus England natürlich jetzt auch ganz klar zeigt. Ich weiß nicht, ob ihr den Namen Henry Novak im Programm schon mal besprochen habt letzte Woche. Ja. Hattet ihr schon, ja? Ja. Also das ist jetzt diese Woche, dann gab es ja die Verurteilung des Mörders, der ist jetzt lebenslanglich im Knast und diese ganze Debatte nimmt jetzt gerade so richtig Fahrt auf. Ich habe gerade vorhin noch von Konstantin Kessin, einem sehr brillanten englischen Kommentator, ein kurzes Statement gesehen, dass sich Europa letztendlich den Rassismus abschaffen wollte, aber dadurch einen neuen Rassismus eigentlich integriert hat, nämlich gegen die Autochtone, gegen die eigene Bevölkerung, gegen den Rassismus gegen Weiße. Die Polizisten waren bestimmt keine bösen Menschen, die da den jungen Mann haben verbluten lassen. Aber durch ihre Indoktrination, durch die Schulung und durch dieses ganze empfindliche Thema waren die nicht in der Lage, das Offensichtliche zu erkennen und haben den Lügen des Täters mehr geglaubt wie den Aussagen des eigentlichen Opfers. Und das ist die eigentliche Verfehlung, dass das System in sich so pervertiert worden ist, dass das Offensichtliche gar nicht mehr erkannt wird. Also das ist eine Entwicklung, die jetzt in England richtig Fahrt aufnimmt, gerade durch das Urteil. Ob es dann natürlich dann irgendwas passiert, ob da ein Umdenken stattfindet, das wage ich jetzt nochmal zu bezweifeln. Aber der Fall steht natürlich exemplarisch für diese ganze Fehlentwicklung, die da letztendlich mit 2015 so richtig Fahrt aufgenommen hat auch. Ja.
Und wisst ihr, wie die Tagesschau das getitelt hat, also diese Verurteilung? Lebenslange Haft für Messernarr, der englischen Studenten tötete. Ja. Also Messernarr, das klingt ja irgendwie niedlich, ne? Der Hofnarr mit dem Messer. Ja. Oder der arme kann nichts dafür, der arme Narr. Ja. Ja? Messernarr, das Wort gibt es ja eigentlich auch gar nicht.
Das also war das eine 20 Zentimeter Klinge. Ja.
Ja, ein Messernarr. Ach, guck mal, dieser Messernarr. Weißt du, so?
Die britischen Stalinistenvertreter hier um Keir Starmer sprechen ja auch immer von der abscheulichen Messergewalt, die man bekämpfen müsse. Es wird ja systematisch verleugnet, was da wieder passiert ist, dass nämlich ein Migrant da einen Briten abstach und es wird immer nur Knife Crime sei das Problem, erklärte die britische Innenministerin, die Achtung, gar nichts hat mit irgendwas zu tun. Zufälligerweise 2014 Muslim des Jahres war. In Britannien. Ja, hat bestimmt nichts mit dem anderen zu tun. Jetzt kam etwas raus, was einem so richtig das letzte Restchen Essen aus dem Magen hoch befördern kann. Deswegen vorsichtig und stellt die Brecheimer bereit. Die Junge Freiheit berichtet, dass die britische Polizeiprüfbehörde IOPC, ich glaube das Office for Police Conduct, vorerst, Zitat, keine Fehler im Mordfall Henry Novak festgestellt hat. Für das Fehlverhalten der Beamten, die von einem Sikh mit einem Ritualmesser schwer verletzten 18-Jährigen wegen Rassismusvorwürfen festgenommen hatten, gäbe es demnach keine Beweise. So das offizielle Regierungsermittlungsergebnis nach dem polizeiassistierten Mord an Henry Novak. Ja, schön. So geht's weiter in Europa, berichtet auch News diese Woche. Wir selbst haben auch eine Art Henry Novak in Deutschland. News berichtet, gegen 21.30 Uhr am Montagabend gerieten zwei Männer in einem Rewe, vor einem Rewe-Supermarkt im Stadtteil Hamburg-Altona in einen Streit, der sich in die Filiale verlagerte. Dort stach ein 31-jähriger indischer Staatsbürger, so eben auch der Sikh aus Britannien, vor den Augen von Mitarbeitern und Kunden auf das 29-jährige Opfer ein und verletzte ihn schwer im Oberkörperbereich. Zeugen alarmierten die Polizei. Der Angreifer ließ sich mit erhobenen Händen widerstandslos festnehmen. Für das Opfer kam die Hilfe der Rettungskräfte und eines Notarztes zu spät. Reanimierungsversuche scheiterten. Ja, nur ein Messernarr. Gar nichts Besonderes. Ja, und während das so passiert, wir erinnern uns, ist ja seit Außenminister Steinmeier, der Mann, der Faschist im Amt des Bundespräsidenten, war ja auch mal Außenminister in Deutschland. Seit dieser Zeit, seit dieser Regentschaft wird von Deutschland ja die Muslimbruderschaft mit Steuergeld gefördert. Das kam ja heraus durch einen Bundesrechnungshofbericht, der lange Zeit geheim gehalten wurde. Wir hatten letzte Woche schon darüber berichtet. Und nun stellt euch vor, man mag es kaum glauben, die Junge Freiheit berichtet, der Präsident des Bundesverfassungsschutzes, Sinan Selen, selbst übrigens Türke ursprünglich, hat Bundestagsabgeordnete vor einer drohenden Unterwanderung politischer Institutionen durch Islamisten gewarnt. Dabei bezog er sich vor allem auf die Muslimbrüderschaft, wie die Bild-Zeitung am Mittwoch berichtete. Die Warnung erfolgte demnach bei einem parlamentarischen Frühstück. Robert, das ist bestimmt wieder nur Zufall. Also, dass der Staat eine Gesellschaft fördert, die ihn dann unterwandert. Das ist ja, also das machen die doch nie absichtlich.
Wieder mal eine Verschwörungstheorie, ja, wollen wir gleich mal festhalten. Also letztendlich sind es genau die Dinge, vor denen Menschen wie Sarrazin und andere seit Jahren gewarnt haben. Die Gesellschaft verändert sich in einer Geschwindigkeit, man kommt ja fast gar nicht mehr mit. Wir sind alles mehr oder weniger politische Kommentatoren und versuchen das irgendwie greifbar zu machen, was da passiert. Aber die Geschwindigkeit, mit der das alles passiert und mit der das dann auch quasi offen zugegeben wird, das überrascht mich dann doch sehr. Ja? Also wenn man dann schon feststellen muss, dass sogar der eigene Verfassungsschutz letztendlich unterwandert wird von diesen von diesen Kräften, dann ist ja schon mehr als 5 vor 12. Ja. Ich weiß, die Polizei hat ja auch angefangen, die Tests, also Moment, die Kurve muss ich jetzt erst kriegen im Kopf zur Polizei. Wir haben immer mehr muslimische Polizisten.
Das ist in Berlin ganz leicht, da musst du nur mal gucken, wer da so im Polizeiauto sitzt.
Und der Staat macht aber, der macht selber da noch die Tür und Tor auf dazu, ja, dass indem die Einstellungstests quasi werden erleichtert. Beim Diktat im Einstellungstest sind immer so viele durchgefallen, deswegen haben wir das Diktat einfach abgeschafft. Also nicht, dass man da jetzt schaut, dass das Niveau gleich bleibt, sondern wir lassen es auch immer weiter sinken. Und Frau Merkel, also im Nachhinein hat sie ihren Orden verdient, den sie da vor kurzem gekriegt hat.
Ja, Merkel hatte halt recht, EU, ne? Wie Milena schon sagte. Aber das Irre ist ja, Milena, jetzt diese neue Methode. Man macht etwas, ja, ganz, ganz dreist, stellt das dann auch offen fest und tut dann so, als ob man ganz schockiert ist darüber, was man gemacht hat. Ich meine, wie bei diesem Ausreiseverbot für Männer. Ja, oh, das war natürlich ein schwerer Fehler, wird sofort aufgehoben. Upsi, meinten wir gar nicht so. Ja, eine Muslimbruderschaft gefördert. Oh nein, die unterwandern uns ja. Ich meine, da kommt meine Frau nach Hause, ich sage, Schatz, ich habe mit Erschrecken festgestellt, dass da eine andere Frau im Bett liegt und ich mit ihr geschlafen habe. Das kann natürlich überhaupt gar nicht sein. Also ich distanziere mich in aller Form, jetzt ist wieder gut.
Ja, ja, aber diese Art von kompletter Unlogik und so, das hat ja Einzug gehalten. Logik ist verschwunden, Vernunft ist verschwunden. Die Leute sind ja seit 6 Jahren verwirrt und sie werden immer in Verwirrung gehalten. Und solche Sachen verwirren weiter und die lassen die Leute abstumpfen. Ja? Also das ist auch völlig egal, was sie jetzt so sagen. Ja, also, aber es ist doch den Leuten auch irgendwie, die nehmen die ja schon auch nicht mehr, also ernst nehmen sie natürlich, weil man sieht, was sie anrichten. Aber die Menschen haben, glaube ich, den Eindruck, es ist eine Art Naturkatastrophe, die über sie kommt. Und so erkläre ich mir diese Apathie, ja, weil eigentlich kann man ja als Gesellschaft, als bürgerliche Gesellschaft schon was tun gegen, sagen wir mal, Politiker, die das Land ruinieren, ja.
Klar.
Aber da passiert halt wenig. Aber schön, was auch passend zu dem Thema, das hattest du ja auch rumgeschickt, ist dieser Newsbericht und dieses Video zu den Parks in Berlin.
Ja. Ja? Oh ja, das ist ganz also, besonders toll. Ja.
Unter der Überschrift, in Berlin gibt es keine Deutschen, das sagt ein Iraker, der dort im Park interviewt wurde, also bei einer großen Grillerei, also da großen Festen, die dort gefeiert werden, da hat er gesagt, in Berlin gibt es keine Deutschen. Hm. Und für ihn war das klar, dass in Berlin hauptsächlich Ausländer leben. Und dann sagte er auch noch, außerdem würden die Deutschen arbeiten, während Menschen mit Migrationshintergrund im Park entspannten und grillten. Das fand ich auch eine sehr schöne Aussage. Und was da auch noch drin stand, dass in Friedrichshain, das ist ja da, wie heißt der Park da?
Volkspark,
genau. Mhm. Da können die Anwohner ihre Fenster nicht mehr aufmachen, weil der Qualm vom Grillen in alle Wohnungen reinzieht. Ja. Also da grillt ja nicht eine Familie.
Nee.
Da grillen ja tausende Menschen in dem gesamten Park.
Ja.
Und das ist wohl in allen Parks inzwischen so.
Ja.
Ich kenne das zwar auch noch aus Köln, aus den 90er Jahren, da war das zum Teil auch so, aber es scheint es zu eskalieren. Ja.
Kommst
ne?
du mal nach Berlin, guckst du mal, was ist.
Ich möchte eines festhalten hier, eine Umvolkung findet nicht statt. Okay?
Ja? Und niemand wandert in die Sozialsysteme
nein,
ein.
Nein, auch ganz nein.
Genau. Ja, ihr wieder mit eurem Einheitsbraun.
Robert, warst du mal wieder in Berlin oder wann warst du zuletzt da?
Anfang Januar.
Achso, ja, dann da war noch nicht so viel mit Grillen, das ist noch so ein bisschen. Aber kann ich sehr empfehlen. Also wenn du gegrilltes Lamm hören willst und sehen willst und riechen willst und das alles dazu, die Folklore.
Danke, nein. Ich verzichte.
Ganz alter Hut, also kennt jeder
Berliner. Ich mag gegrilltes Lamm, ne?
Ja, klar. Ist halt schön, wenn man das nicht in Messerstechereien irgendwie kriegt und mit Klappstühlen besprochen wird, während das so gegrillt ist. Aber ja, jeder wie er es mag.
Mir hat ein Freund neulich Nachricht geschickt, er ist gerade in Kalkutta an der Spree und da musste ich erstmal kurz, wo bist du? Und dann habe ich es erst gecheckt, ja.
Paul sagt immer Ramallah an der Spree.
Weißt du, ist viel korrekter, aber Inder ist nicht so viel, weißt du, wir sind unter uns. So, Habibi, mein Freund, wir müssen fertig machen. Wir haben aber noch zwei Punkte und gelegentlich, weil du vorhin sagtest, man könnte ja mal was sagen, gelegentlich, Melina, da zuckt ja noch jemand, wenn es ums Geld geht. In dem Fall zuckte ein DIHK-Präsident, dem fiel ein, Peter Adrian heißt er, dass er irgendwas mit Wirtschaft zu tun hat und Apollo News berichtet. Das Energieeffizienzgesetz, das es jetzt gibt, das zwingt Deutschland ab 2030 einen festen Energiedeckel auf, eine Obergrenze für den gesamten Energieverbrauch. Um diese festgelegte Obergrenze einzuhalten, da müsste die deutsche Wirtschaftsleistung gegenüber 2024 aber um knapp 9% sinken.
Kein Problem.
Ja, kriegen wir hin. Bleibt es bei diesem starren Ziel, gefährdet das die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes und unseren Wohlstand, sagt DIHK-Präsident Peter Adrian. Robert Stein, jetzt könnte man ja meinen, dass Herr Adrian gerade aufgetaut wurde nach 5 Jahren Tiefschlaf in irgendeiner Frischhaltefolie oder so. Aber immerhin, ne? Also immerhin fiel es ihm ja auf, oder?
Also, es ist unfassbar. Also wenn man sich die Zahlen alleine anschaut, was das für den Verbrauch, was das bedeuten würde, wie sehr unsere Wirtschaft sinken müsste, was es dann an Folgekosten hätte, dass es überhaupt noch einen Menschen gibt, der so etwas behauptet, okay, Susanne Herrmann tingelt immer noch durch die Talkshows und predigt davon Degrowth, dass das Beste ist. Aber ich glaube, selbst wenn sich die ganze Welt von diesem Klimawandelmärchen abgewandt hat, wird es in Deutschland immer noch Leute geben, die das verteidigen mit Klauen und Zähnen. Ich denke, wir fahren da bis zum Ende der Sackgasse, bis wir das festgestellt haben.
Ja, das ist eine treffende Beschreibung. Und am Ende kommt ja auch was, Melina.
Aber es ist ja auch so ein unsinniges Gesetz. Ne? Ich meine, dann wird eben woanders produziert und Energie verbraucht, weil die Energie wird ja ganz sicher verbraucht werden, ja? Nur nicht mehr in Deutschland. Das ist vollkommen irre. Das ist wie ein Anschlag auf das Land. Ich meine, und das ist ja nicht das Einzige. Jedes Jahr steigt die CO2-Steuer und ab 2028, dann wird's richtig heftig. Dann werden Heizöl, Erdgas, Benzin und Diesel auch in diesen neuen europäischen Emissionshandel einbezogen. Das wird dann richtig, richtig deftig. Und den Leuten dämmert es auch langsam. Ja, also laut ARD Deutschland-Trend haben nur noch 13% die wirtschaftliche Lage in Deutschland positiv bewertet. Ich frage mich zwar, wer sind diese 13%?
Das wollte ich auch gerade fragen.
Naja, aber trotzdem, 85%, das ist doch eine relativ stabile Mehrheit, halten sie für weniger gut oder schlecht. Ja? Und diese schlechte Wirtschaftslage ist inzwischen das wichtigste Problem. Das hat jetzt Migration abgelöst. Aber ich meine, gut, die liegen nah beieinander. Also diese beiden, also das eine ist, glaube ich, 21%, die anderen 27%. Das heißt, es sind ja beide Probleme da. Hm. Das, der Unmut wächst gerade richtig. Also ich bin extrem gespannt auf diese Landtagswahlen im Herbst.
Ja, ist ja knallhart.
Ja, ich glaube, dass die DEP auch schon an dieser Problematik Wahlen irgendwie arbeitet.
Ja, man hat so ein bisschen Angst, aber es gibt natürlich auch Lösungsvorschläge. Und ich will euch ja mit etwas Positivem ins Wochenende entlassen. Ihr erinnert euch an den Tagesstürmer. Das ist Berliner Regionalblatt, das während Corona seinen Faschismus so richtig offengelegt hat. Der berichtet jetzt, dass der DGB, der Deutsche Gewerkschaftsbund, unter seiner SPD-Ex-Generalsekretärin Jasmin Fahimi jetzt Ideen hat. Der Tagesspiegel schreibt, angesichts Klammer Staatskassen sollen aus Sicht des DGBs die Superreichen hierzulande mehr zum Gemeinwesen beitragen, unter anderem über eine nach knapp 30 Jahren reaktivierte Vermögenssteuer. Daneben soll es nach den Vorstellungen des DGB auch eine extra Vermögensabgabe für die Allerreichsten der Superreichen geben. DGB-Chef Kürzel spricht, oder der DGB-Vertreter Kürzel spricht, von dem obersten Promilleanteil der Bevölkerung. Diese Abgabe solle 10% auf alle privaten Vermögen ab 10 Millionen Euro betragen und über 20 Jahre abgetragen werden können. Zuletzt hatten sich auch Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner, CDU, und bekennender Kinderporno-Verbrecher-Fan, das schreibt der Tagesspiegel nicht, aber den Hinweis musste ich dazu setzen, der jedenfalls hat sich für eine Vermögenssteuer ausgesprochen. Menschen, die deutlich mehr Geld hätten, sagt Kai Wegner, müssten im Rahmen des Solidarprinzips einen Beitrag leisten, wenn es um eine Steuerreform gehe.
Also, Promille trifft es da gut. Ich möchte ganz kurz Konrad Adenauer zitieren. Alles, was die Sozialisten vom Geld verstehen, ist die Tatsache, dass sie es von anderen haben wollen.
Ja, wenn wir so weit sind, dass Milena Preradovic Konrad Adenauer zitiert, dann wissen wir, besser wird es diese Woche nicht. Deswegen, ihr Lieben, kann ich euch nur noch zurufen, unsere Freiheit, die ist so verloren wie unsere Sicherheit und auch unser Wohlstand. Und sie alle werden nicht von selbst zurückkehren. Denn keine Partei und keine Löser werden uns von den Verbrechern der herrschenden Parteien Korruption befreien. Es bleibt allein an uns, Massenmörder wie Karl Lauterbach oder Jens Spahn, Terroristen wie Nancy Faeser oder Landesverräter wie Fritz BlackRock und Angela Merkel, endlich den Strafen zuzuführen, nach denen ihre Taten schreien. Einzig wir selbst können Deutschland endlich zu dem machen, was es auf dem Papier lange sein möchte, ein Land der Freiheit, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. Nichts davon aber wird es je werden ohne eine Revolution. Die können wir erreichen in Frieden und mit Humor, ganz einfach dadurch, dass wir die Verbrecher bei ihren Namen nennen und ihnen die Wahrheit ins Gesicht rufen, wo immer wir sie antreffen. Ich danke euch fürs Zuhören und meinen beiden Gästen für das spannende Gespräch, Robert Stein und Milena Preradovic. Das war Nummer 245 des Nacktniveaus. Die nächste Ausgabe folgt am kommenden Samstag, denn Widerstand ist nie zwecklos. Bis dahin denkt bitte daran, Nacktes Niveau bleibt einzig und allein durch eure freundliche Unterstützung auf Sendung. So ihr etwas geben könnt und möchtet, geht auf paulbrandenburg.com/spende und wählt dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Allen Spendern herzlichen Dank und euch allen ein wunderbares Wochenende.